denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl, ein wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen darf auch ich Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, wünschen.
Ja, Frau Kneißl, über die heutige Podcast-Folge freue ich mich besonders, denn wir haben wirklich sehr heiße Themen heute zu besprechen. Zunächst werden wir natürlich über das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska sprechen, über eskalative Entwicklung in Moldawien, Russlands Austritt aus dem INF-Vertrag und über die Ankündigung Israels, den Gazastreifen komplett zu besetzen. Aber bevor wir uns jetzt wie immer mit all diesen Themen befassen, Frau Kneißl, wie geht's Ihnen, wie war Ihre Woche und was machen die Vierbeine?
Das ist ja sympathisch von Ihnen, dass Sie da so konkret nachfragen. Gott sei Dank geht es uns allen gut. Wetter ist perfekt, Baustelle geht gut voran. Die Vierbeiner sind sehr zufrieden, dass wir alle zusammen sind. Keine Fahrten nach Moskau oder sonst wo diese Woche. Und ich habe bis Donnerstag noch ganz offiziell in meinem Homeoffice gearbeitet. Wir haben einiges vorangebracht für die Veranstaltungen September, Oktober. Da werde ich viel unterwegs sein, habe einige Vorträge, Unterricht in den Regionen. Und das haben wir eigentlich glücklicherweise dank einer wunderbaren Kollegenschaft. Wir sind ja wirklich nur ein ganz kleines Team von 3 Personen im Gorki. Aber das haben wir unter Dach und Fach gebracht. Und jetzt habe ich noch einmal 10 Tage offiziell Urlaub, die ich auf der Baustelle verbringe und lese einige Biografien zur russischen Geschichte. Und habe gestern am Abend einen herrlichen Ausritt am Ockerfluss unternommen. Also ich schwebe, weil nach solchen Ausritten geht es mir immer besonders gut. Und bin einfach froh, einige Zuhörer wissen das ja, ich hatte einige Unfälle. Und dass ich wieder sozusagen am Pferd unterwegs sein kann, und das geht jetzt schon seit einigen Monaten ganz gut, das erfüllt mich einfach mit tiefer Freude und Dankbarkeit.
Ja, und das ist vor allen Dingen in der Region, in der sie leben, ich habe sie ja selber mit eigenen Augen gesehen, einfach wunderbar, dort abends zum Sonnenuntergang auszureiten. Das ist herrlich, das ist ein Traum, Frau Kneißl. Und dann lassen wir uns auch gleich einsteigen mit den Meldungen der letzten 7 Tagen rund um die geopolitischen Entwicklungen und mit der wohl wichtigsten Meldung anfangen, denn Russland und die USA haben eine Vereinbarung über ein Treffen der Präsidenten der beiden Länder, Wladimir Putin und Donald Trump, für die nächste Woche mitgeteilt. Das teilte diese Woche der Berater des Präsidenten, des russischen Präsidenten Juri Uschakow mit. Ihm zufolge hätten die Vorbereitungen des Gipfeltreffens bereits begonnen. Gegenüber Journalisten sagte er, auf Vorschlag der amerikanischen Seite wurde grundsätzlich eine Vereinbarung über die Durchführung eines bilateralen Treffens auf höchster Ebene in den nächsten Tagen getroffen. Das heißt, eines Treffens zwischen Präsident Wladimir Putin und Donald Trump. US-Präsident Donald Trump hat jetzt am Freitag das Geheimnis um Ort und Zeit des vereinbarten Gipfeltreffens mit Putin gelüftet. Das Treffen werde, so schrieb Trump gegen Mitternacht auf Truth Social, am 15. August, also nächste Woche Freitag, im US-Bundesstaat Alaska stattfinden. Aus Moskau kam dazu auch prompt die Bestätigung. Juri Uschakow bejahte eine Anfrage der Nachrichtenagentur RIA Novosti zur Wahrheit von Trumps Ankündigung. Frau Kneißl, wie bewerten Sie erstmal diese Entwicklung, dass da tatsächlich zu einem Treffen zwischen Donald Trump und Putin kommt? Was werden die Themen sein? Und was sagen Sie auch jetzt zum Ort? Alaska, durchaus überraschend. Als ich heute Morgen die Nachrichten las, war ich doch erst überrascht. Jetzt ist es Alaska. Was sagen Sie dazu und was werden die Themen sein, Frau Kneißl?
ja, der 8. August war ja an sich der Tag des von Trump angekündigten Ultimatums. Also erinnern wir uns, vor circa 10 Tagen hat Trump mit ziemlich harten Worten gegenüber Russland und Präsident Putin gesagt, also es reicht und es, das Ultimatum, seine Frist wird jetzt nicht am 2. September enden. Es geht nicht um 50 Tage, sondern ich mache das jetzt nur mit 10 Tage und sozusagen am 8. August. Entweder oder, ja, entweder oder was. Es gab dazwischen auch noch die Entsendung von 2 atomgetriebenen US-U-Booten, wahrscheinlich Richtung pazifische Küste. Also es sah zu Anfang und Mitte der Woche eigentlich noch eher, standen die Zeichen auf Konfrontation. Es war aber klar, das haben ja nicht nur Beobachter in Moskau selbst gesagt, sondern auch Kommentatoren weltweit. Es wird nicht viel passieren am 8. August. Also Russland wird jetzt nicht in die Knie gehen und sagen, ja bitte, können wir uns auf andere Zölle einigen oder sonst etwas. Diese Drohungen gingen eigentlich ins Leere. Und dann kam genau das Gegenteil, also eine große Wolte hinter den Türen. Und das ist immer gut, wenn hinter verschlossenen Türen gesprochen wird und nicht via Aussendungen. Hat man sich weiterhin darum bemüht, dass man im Gespräch bleibt. Ja? Also es sind ja seit 12. Februar an sich routinierte Gesprächskanäle werden betrieben. Und es war klar, dass die beiden Präsidenten einander treffen. Russland hat hier nicht die große Eile, weil auch von russischer Seite zu Recht immer wieder darauf hinverwiesen wurde, wir wollen jetzt nicht nur eine Fotositzung, sondern wir wollen ganz konkrete Ergebnisse und das muss einfach gut vorbereitet werden. Das heißt, man kommt hier meines Erachtens von russischer Seite Trump entgegen, indem man sagt, ja, dann treffen wir uns, ja. Aber natürlich geht Trump in dieses Treffen hinein ohne irgendwelche Vorbedingungen. Und das wiederum irritiert die Europäer, sorgt in Kiew für große Unruhe, weil eben keine Rede mehr von einer Feuerpause in der Ukraine ist, weil keine Rede von irgendwelchen anderen Vorbedingungen ist, sondern eigentlich wird von amerikanischer Seite hier die Realität bedient. Man sagt, gut, Russland hat alle Karten in der Hand, militärisch wie auch politisch. Mit Zöllen und Kanonenboot-Diplomatie können wir ihnen nicht drohen. Das kratzt Moskau wirklich nicht. Daher hat jetzt Trump sozusagen diese Möglichkeit eines großen Gipfels. Das liegt ihm sehr am Herzen. Er kommt zu diesem Gespräch eigentlich ohne jetzt viel im Gepäck zu haben. Ja? Also man wird sich von russischer Seite anhören, was man hier sozusagen zwischen den Großmächten besprechen könnte. Aber kommen wir ganz kurz zum Ort. Sie haben richtig gesagt, das ist eine Überraschung, es ist interessant. Als ich am Mittwoch das erste Mal davon las, dass es jedenfalls in nächster Zeit zu einem Treffen kommen soll, also Trump hat ja gesagt, sehr bald, vielleicht schon nächste Woche und genauso ist es auch geworden, also 15. August, Freitag nächste Woche, Fiere Agosto, großer Feiertag in Europa, da ist eigentlich in Brüssel und Paris und so weiter sind wirklich immer alle auf Urlaub, da ist niemand am Arbeitsplatz. Und an diesem 15. August, Maria Himmelfahrt, wird man sich in Alaska treffen. Alaska ist in gewisser Weise auf halber Strecke. Als Gorbatschow und Reagan trafen in den 80er Jahren und die große Eiszeit damals, aber dann die Tauzeit nach der Eiszeit kam, da traf man einander in Reykjavik auf Island. Und das war sozusagen auch auf halber Strecke. Jetzt trifft man sich in Alaska. Und es ist sicherlich vielen unseren Zuhörern bekannt, dass Alaska bis 1867 war Alaska russisch, wurde dann um damalige 7 Millionen Dollar, das war natürlich nach heutigem Wert sehr viel mehr, den Vereinigten Staaten verkauft, wurde aber erst in den späten 1950er Jahren der 49. US-Bundesstaat. Das heißt, Alaska ist eine interessante Wahl. Ja? Also Alaska sorgt auch in Russland immer wieder für Ironie und man spaßt darüber. Ja? Also man hätte das nicht verkaufen sollen und eigentlich ist ja Alaska immer noch russisch und so weiter. Also Anchorage, Alaska ist sozusagen eine interessante Wahl, weil hier kommt man von russischer Seite Washington entgegen. Und dieses Treffen ist bereits kombiniert mit einem zukünftigen Besuch in naher Zukunft von Präsident Trump in Moskau. Also es geht hier dann sozusagen Zug um Zug, bilaterale Besuchsdiplomatie auf allerhöchster Ebene. Und hier ein letzter Satz, bevor wir vielleicht in die Details der Agenda noch hineingehen. Wir sind zurück zur Großmachtpolitik. Also Moskau und Washington machen sich die Dinge sozusagen untereinander aus. Es ist so etwas wie ein Jalta vielleicht aus dem Jahr 45, nur eben zwei und nicht drei Akteure. Jalta hätte ja auch sein können, dass sich damals vielleicht nur Roosevelt und Stalin treffen. Winston Churchill hatte seine große Mühe, sich dann noch hineinzuschalten. Aber diesmal sind die Europäer wirklich weit, weit weg. Es machen sich die beiden aus, wie es weitergehen wird.
Sie hatten es jetzt gerade schon angesprochen, Frau Kneißl, die Details der Agenda. Wie wird Ihrer Ansicht nach die Agenda aussehen? Und vielleicht können Sie auch nochmal, auch darüber hatten Sie jetzt schon kurz gesprochen, über die Rolle der Europäer zu sprechen kommen. In Europa sind bekanntermaßen gerade Ferien. Ferragosto ist bekanntermaßen am 15. August. Europa ist im Urlaub und Russland und die USA entscheiden über Krieg und Frieden in Europa. Also wie sehen Sie die Rolle der Europäer und wie wird da die Agenda Ihrer Ansicht nach aussehen?
Ja, die Europäer sind nicht am Tisch, nicht einmal am Katzentisch. Man möchte sich natürlich da gerne hinein loben, aber das wird nicht der Fall sein. Weder haben Trump noch Putin ein Interesse, dass hier 3-4 Statisten aus Brüssel auftauchen in irgendeiner Form, wie sie das ja bei den G7-Gipfeln sonst tun. Da sind sie ja auch meistens im Doppel- oder Dreierpack dort. Die Agenda ist voraussichtlich folgende. Natürlich geht es um die Ukraine, Nummer eins. Hier hat Trump von Gebietsabtausch gesprochen, also Swap of Territories. Wir werden sehen, was genau er damit meint oder was man hier vorbereitet in den Gesprächen. Tatsache ist, dass die russischen Gebietsgewinne wirklich täglich vorangehen. Und man hat ja am 6. August 2024 von NATO-Seite, es war nicht nur ein ukrainischer Vorstoß, es war ein NATO-Vorstoß auf die Region Kursk in Russland. Damals wurde russisches Staatsgebiet sozusagen, wenn man will, Ante 2022 okkupiert und es dauerte einige Monate, bis die russischen Streitkräfte dieses Gebiet befreien konnten. Es kam zu masshaften Repressalien gegen die russische Zivilbevölkerung und es waren hier wahrscheinlich mehr ausländische Söldner als ukrainische Soldaten involviert, wie manche meinen. Also Gebietsabtausch, wie man das vielleicht vorhatte, Kursk versus Saporische oder was auch immer, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist auf der Agenda. Also was immer man jetzt mit diesem Territorialabtausch meinen wird. Und die russische Seite sagt ja immer wieder, Ukraine ist nicht ein Territorialproblem, Ukraine ist für uns ein viel größeres historische Frage. Es geht um die Verwendung der russischen Sprache, die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche, die in der Ukraine mittlerweile verboten wurde. Es geht ja auch um den Status der russischsprachigen Bevölkerung in vielen anderen Gebieten, wie beispielsweise auch Odessa, ja, das jetzt nicht auf der Frontlinie liegt, ja. Und das sind Themen, die vielleicht auch auf die Agenda kommen, aber dafür möchte Russland über die größere neue Sicherheitsarchitektur in Europa sprechen. Und zur Erinnerung, vor 50 Jahren, im Sommer 1975, wurde in Helsinki die sogenannte Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE, heute OSZE, mit Sitz in Wien, besprochen, unterschrieben. Besprochen wurde das ganze jahrelang, aber sie wurde damals unterzeichnet. Und diese Schlussakte von Helsinki war ein Meisterwerk von diplomatischen Bemühungen, vor allem der sogenannten neutralen und blockfreien Staaten, die es ja heute nicht mehr gibt. Wir haben ja keine Diplomatie im Sinne jener Neutralitätspolitik, die einst Wien, Schweden, also Wien, Stockholm, Helsinki führten. Die gibt es nicht mehr. Die sind alle sozusagen auf NATO-Kurs und daher ist jetzt die Frage, wie man eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zimmern, die dringend erforderlich ist und wo man dann wahrscheinlich auch die Frage der Verwendung der russischen Sprache, Grenzziehungen, Minderheitenschutz, was ja alles schon mal vor 50 Jahren besprochen wurde, dann aber nicht eingehalten. Erinnern wir uns an die Unverletzbarkeit von Grenzen und dann wurde Jugoslawien zerstört. Es kam unter anderem ja auch zur deutschen Wiedervereinigung, dass die Sowjetunion und später Russland dann abnickten. Aber an sich sind viele der Prinzipien, die in der Schlussakte festgehalten wurden, nicht umgesetzt worden. Und es ist eine neue Sicherheitsarchitektur erforderlich und vor allem ist auch dringend geboten, dass man sich über den neuen Rüstungswettlauf unterhält und hier vielleicht neue Grundlagen schafft. Sie haben eingangs erwähnt, die Notwendigkeit, den INF, also der mit der ein Abrüstungsvertrag aus den 1970er Jahren ist, neu zu gestalten. Es war ein Rüstungsmoratorium und unter Trump stiegen die USA im Jahr 2018 offiziell aus einer ganzen Reihe von Rüstungsverträgen aus. Das US-Argument war damals und ist heute, die seien nicht mehr zeitgemäß, weil China ist ja der neue Kontrahent. China rüstet auf und wir müssten sozusagen all diese Verträge neu bauen. Man hat aber ein Vakuum geschaffen. Russland sagte vor einigen Tagen, wir fühlen uns in keiner Weise gebunden an irgendwelche Moratorien noch, die wir uns selbst auferlegt hatten. Das heißt, man kann jetzt beispielsweise der Überschallraketen vom Typ Oreshnik beispielsweise in Belarus stationieren oder auch an der pazifischen Küste. Und das schafft natürlich ein Risiko, ja? Weil je mehr Sprengköpfe, umso brisanter ist die Situation. Das heißt, man muss ein neues Vertragswerk in irgendeiner Form finden. Das wird besprochen werden und hier, interessanterweise, 15. August, Fera Agosto, alle in Europa sind auf Urlaub, wie Sie sagen, und im Gegensatz zu Helsinki 1975 werden sich das Russland und die USA in irgendeiner Weise untereinander bilateral ausmachen. Also wir sind nicht in der multilateralen Schiene, wir sind rein bilateral, klassische Großmächtepolitik. Wie gesagt, es klingt mehr nach einem Jalta II als nach einem Helsinki neu. Und das wird das zweite große Thema sein, Sicherheitsarchitektur. Und dann natürlich, was Trump besonders interessiert und wo man sicherlich auch auf offene Ohren in Moskau stößt, ist die Wiederaufnahme von bilateralen Geschäftskontakten. Also vielleicht erfahren wir dann am Ende des 15. August auch, ich sage jetzt einmal ganz salopp, aber das wäre ein symbolisches Ergebnis, dass Direktflüge zwischen New York und Moskau am 1. September wieder aufgenommen werden. Ja. Das wäre ja ganz interessant. Oder dass man beispielsweise die Zusammenarbeit im Energiesektor wieder in Angriff nimmt. Es gibt eine ganze Reihe von US-amerikanischen Energiekonzernen, wie beispielsweise Exxon, die große Projekte in Russland hatten und die sehr gerne wieder nach Russland zurückkehren möchten, aber diesmal unter anderen Auflagen. Also man möchte keine Wiederholung der Experimente, denen Russland in den 1990er Jahren ausgesetzt war. Also Raubritterkapitalismus pur, wo sozusagen angelsächsische Konzerne das große Geld machten mit gewissen russischen Oligarchen. Das wird es nicht sein. Daher die Wiederaufnahme von bilateralen Geschäftskontakten, die bei den Amerikanern in vielen Teilen nie abgerissen sind. Also sie waren hier und sie haben gesehen, also das sind jetzt nur banale Beispiele, ja, die fallen nicht ins Gewicht, aber von KFC, Kentucky Fried Chicken, bis Burger King, Automarke Jeep, also die US-Konzerne, wie auch die Italiener und einige andere haben den russischen Markt nicht so abgehakt wie beispielsweise Deutschland.
Mhm. Ja, und es gibt weitere Entwicklungen rund um die Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, denn der russische Präsident Putin schließt jetzt ein Treffen mit Selenskyj nicht aus. Allerdings müssen dafür zunächst die notwendigen Vorbereitungen auf Expertenebene getroffen werden. Das teilte Dmitri Peskow, der Pressesprecher von Putin, gegenüber Journalisten mit. Er sagte, ich möchte Sie daran erinnern, dass der Präsident selbst die Möglichkeit eines solchen Treffens nicht ausschließt, nachdem auf Expertenebene die notwendigen Vorbereitungen getroffen und die erforderlichen Schritte unternommen worden sind. Und auch US-Präsident Trump hat seine Administration angewiesen, ein zeitnahes Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu planen. Und auch Selenskyj hat jetzt erklärt, dass die Ukraine offen für Gespräche mit Russland sei, auch im Rahmen eines trilateralen Formats mit einem Drittstaat. In einem Telegram-Beitrag am Donnerstag schrieb Selenskyj dazu, dass er mit Friedrich Merz über Wege zur Beendigung des Konflikts gesprochen habe. Ziel sei ein würdiger Frieden, der die Sicherheitsbedingungen für Europa über Jahrzehnte hinweg bestimmen werde. Zudem berichtete er von einem weiteren Gespräch am Vortag, bei dem es um potenzielle Formate für Friedenstreffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs in naher Zukunft gegangen sei. Dabei seien zwei bilaterale und ein trilaterales Modell erörtert worden. Selenskyj schrieb dazu wörtlich: Die Ukraine hat keine Angst vor Treffen und erwartet denselben mutigen Ansatz von der russischen Seite. Es ist Zeit, den Krieg zu beenden. Also hier wirklich Worte von Selenskyj, dass er scheinbar gewillt ist, diesen Krieg zu beenden. Wir hatten schon oft darüber auch in unserem Podcast gesprochen, dass im Grunde genommen die einzige Legitimation von Selenskyj dieser Krieg ist. Jetzt schreibt er, es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden. Also vielleicht kommen wir da mal noch auch auf die Rolle der Ukraine zu sprechen. Frau Kneißl, wie sehen Sie das denn? Wie schätzen Sie das ein? Und glauben Sie, dass Selenskyj tatsächlich gewillt ist, diesen Krieg zu beenden, wie er schreibt? Oder ist das bloße Rhetorik, Frau Kneißl?
Also was gestern zum Beispiel passierte in Sochi, es wurden Dutzende Drohnen abgefeuert gegen Strände Richtung Hotels, zivile Einrichtungen. Das war die erste Reaktion der ukrainischen Führung auf die Bekanntgabe des Treffens zwischen Trump und Putin. Das heißt, es wird eigentlich von der ukrainischen Führung, wenn sie wirklich alles noch kontrollieren sollte, was an der Front passiert, was ich nicht unbedingt als so wahrnehme, dann reagiert man hier nicht im Sinne von vertrauensbildenden und versöhnlichen Maßnahmen, wie lassen wir sozusagen jetzt einmal die Waffen schweigen, sondern es werden ganz im Gegenteil Strände ins Visier genommen und das nicht das erste Mal. Also wir haben in den letzten 3 Jahren immer wieder Angriffe auf Menschen gehabt, die irgendwo badeten. Wir haben Angriffe auf Traktorfahrer, die am Feld sind, ja. Also das alles kommt natürlich in der westlichen Berichterstattung nicht hoch, aber die ukrainischen Attacken, ob per Drohnen oder Raketen auf russische zivile Ziele, die gehen ungebremst weiter und die haben sozusagen gestern noch einmal einen mit voller Wucht zugeschlagen. Ja. so viel zu den Aktionen, die Kiew setzt. Die Wortwahl von Selenskyj, die Sie gerade zitierten, ist grotesk. Ja? Also von wegen, Kiew sei jetzt bereit hier zu einem Frieden und man hoffe auch Russland. Ja, Kiew hat ja immer die Bedingung gestellt oder war immer darauf aus, Russland zu vernichten, in Russland einen Regime-Change zu vollziehen. Deswegen hat man diese Allianz mit der NATO gebildet. Es ging darum, Russland militärisch auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Das ist die Wortwahl von Kanzler Olaf Scholz. Das hat sich bei Merz nicht geändert. Das wollte die Europäische Kommission von Tag 1. Und ich sage seit Monaten, wenn man jetzt die Kriegsziele des Westens sich ansieht und dann die Bilanz nimmt auf der russischen Seite, dann hat ja Russland gewonnen, ja, weil weder ist Russland wirtschaftlich zerstört worden, noch ist die Bevölkerung hier jetzt in die offene Revolte gegen die russische Führung übergegangen, wie man ja wollte, indem man ja auch Sabotageakte in Russland immer wieder vom Zaun brach. Also all das ist nicht passiert und daher hat Russland auf all diesen Ebenen den Krieg nicht verloren und damit gewonnen. Was nun Selenskyj sich genau hier wünscht von einem ehrenhaften Abgang, das werden die Details weiß. Also entscheidend war in den letzten Jahren immer wieder die Frage der Gesichtswahrung. Ja? Und diese Frage der Gesichtswahrung betrifft meines Erachtens nicht mehr die Person Selenskyj. Ja, Selenskyj ist ein Mann von gestern. Da wird, glaube ich, vielleicht lässt man ihn noch irgendetwas, denn Putin verweist darauf, unterschreiben kann. Nichts. Das heißt, vielleicht darf er noch von einem Foto auftauchen, aber unterschreiben muss jemand anderer. Könnte der Parlamentspräsident der Ukraine beispielsweise unterschreiben. Der ist derzeit verfassungsmäßig dafür ermächtigt. Aber die Frage der Gesichtswahrung, die sich im Moment natürlich auch stellt, und die ist die, für die NATO ist das Ganze ein Riesendebakel. Ja? Also nach dem Rauswurf aus Kabul, übrigens am 15. August 2021, es ist die NATO unter Schimpf und Schande aus Kabul vertrieben worden, der NATO ist es nicht gelungen, Russland militärisch zu vernichten. Das heißt, die Frage der Gesichtswahrung, ja, wie kommt man aus diesem militärischen und politischen Debakel für den Westen raus? Hier ist die russische Seite entgegenkommend, indem sie sagt, ja, dann treffen wir einander, treffen wir uns sozusagen auf halber Strecke und hören wir uns an, was uns die USA sozusagen hier wirklich konkret vorschlagen. Aber auf dem stärkeren Ast, auf dem längeren Ast, sitzt Russland in all diesen Fragen. Und ich glaube, hier wird man sich nicht so sehr anhören, was sich nur Selenskyj und Herr Merz untereinander ausmachen oder einbringen wollen, sondern es geht wirklich darum, wie kann die NATO aus diesem Debakel herauskommen? Und meine Sorge gilt vielmehr dem fortlaufenden Terrorakten und Sabotageanschlägen, die zweifellos mit ukrainisch, britisch und sonstigen Akteuren vielleicht noch auf der Agenda stehen. Also wir haben sehr, sehr viele unlautere Kräfte auf ukrainischem Gebiet unterwegs. Wir haben eine Unmenge an Waffen, die dort im Umlauf sind, die ja mittlerweile über Schwarzmarkt weltweit sozusagen im Einsatz sind. Und das ist die große Frage. Ja. Also ich glaube, Selenskyj ist wirklich der Mann von vorgestern. Und unterschreiben wird er gar nichts, meines Erachtens, wenn es nach den russischen Vorgaben geht. Und die Frage ist jetzt, was kann Trump Russland anbieten, dass Russland auf bestimmte neue Szenarien eingeht?
Ja, Frau Kneißl, dann schauen wir auch mal noch, was jetzt diese Woche in Moldawien geschehen ist. Es ist in den deutschen, in den westlichen Medien kaum vorgekommen und wurde kaum dramatisiert. Die Leiterin des dortigen autonomen Gebietes in Gagausien, Evgenia Gutul, wurde nämlich am Dienstag zu 7 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Sie wurde aus dem Gerichtssaal direkt ins Gefängnis gebracht. Außerdem wurde auch Svetlana Popan, die ehemalige Sekretärin der Oppositionspartei SOR, zu 6 Jahren Haft verurteilt. Beide wurden der illegalen Finanzierung der Partei aus Russland für schuldig befunden. Ja, und auch RT-Chefin Margarita Simonjan hat sich dazu jetzt geäußert. Sie sagte, alle, die an den Repressalien gegen Gutul beteiligt waren, werden ins Gefängnis kommen. Mindestens ihr werdet es sehen. Gutul hat 2 Kinder. Ihr jüngster Sohn ist erst 3 Jahre alt. Ja, sie sagte außerdem, dass der Sohn noch nicht versteht, dass die Menschenfresser ihn für 7 Jahre lang seine Mutter genommen haben. Simonjan selber hat 3 Kinder im selben Alter. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie zu diesem Urteil und wie beurteilen Sie auch die Tatsache, dass hier im Westen entweder kaum darüber berichtet wird oder eben mit dem Verweis, dass es hier ja anscheinend um russische Einflussnahme und russische Propaganda geht.
Ja, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, was ist die regionale Autonomie? Gagausien sind in dieser Region Rumänien, Republik Moldau, Transnistrien, diese gesamte Region ist ein Vielvölkergemisch, war es immer. Und die Gagausen sind ein Turkvolk. Ja. Ich hatte die Vorgängerin von Evgenia Gutul in Ankara getroffen, einmal bei einer Konferenz, in Antalya, pardon. Und mich damals erst dann eingelesen in diese Thematik. Also es ist eine eigene Volksgruppe, ja, mit ihrer eigenen parlamentarischen Grundlage, die an sich so etwas wie eine Autonomie hatte im Sinne des, sagen wir mal, Minderheitenschutzes, wie es ja auch der Europarat, wie es die Europäische Union ja gerne propagiert und vor sich herträgt, ja, indem man sagt, also Minderheiten müssen geschützt werden. Nun sehen wir gerade am Beispiel dessen, was Sie zitiert haben, was passierte in der Republik Moldau und hier auch zur Erinnerung an uns alle, die Republik Moldau finanziert sich, die aktuelle Regierung und Sandu, Präsidentin Sandu, finanziert sich zu, ich würde mal wirklich sagen, 100% aus europäischen Geldern. Ja. Also hier den Vorwurf ausländische Einflussnahme, der geht ins Leere, weil würden die Milliarden aus Brüssel nicht an Frau Sandu und Konsorten fließen, dann könnten die nicht das tun, was sie tun. Ja? Dieser Vorwurf, man bekäme russische Gelder und dafür muss man jetzt sozusagen für 7 Jahre ins Gefängnis, das entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage und die politische Praxis in der Republik Moldau ist einfach eine ganz umgekehrte. Es gab keine Reaktion, nicht aus Brüssel, nicht von den an sich jenen Instanzen, die hier reagieren sollten, wie beispielsweise auch der Europarat. Nein, es herrscht also auch hier große Funkstille. Und der Straftatbestand erschließt sich mir nicht, wie gerade ausgeführt, und das Strafausmaß ist also wild. Ja. Wie kann man jemanden, der ein politisches Amt innehatte, gewählt wurde, Mutter zweier Kinder ist, für 7 Jahre ins Gefängnis werfen? Ja. Natürlich möchte man hier auch wie andernorts in Europa, siehe Nachbarstaat Rumänien, aber siehe auch in gewisser Weise Frankreich, man möchte hier einen möglichen politischen Rivalen ausschalten, indem man ihm oder ihr das politische Amt entzieht über ein Strafverfahren. Und in der Republik Moldau werden in den nächsten Monaten Wahlen stattfinden, die wahrscheinlich unter Begleitung von großen Protesten Hier wird es wieder zur Repression durch die Behörden kommen und das Land steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Das ist der Stand der Dinge. Ich wünsche Jewgenia Gutsoll, dass sie ihre Kinder wiedersehen kann, dass dieses Urteil von 7 Jahren nicht hält. Das ist alles, was ich als Mensch hier sagen kann. Aber es ist sehr, sehr bezeichnend, wie sich hier Europa eben in Schweigen hüllt, weil es passieren im Windschatten der aktuellen Situation, also dieses Schulterschlusses gegenüber der Kiewer Führung, wo man einfach auch wirklich alles vernachlässigt, was in der Ukraine an Menschenrechtsverletzungen passiert, Stichwort Zwangsrekrutierungen. Aber nehmen wir auch ein anderes Thema, wie beispielsweise die Deportation von russischsprachigen baltischen Staatsbürgern, die den Sprachtest nicht bestehen. Also wer heute in Lettland beispielsweise den lettischen Sprachtest nicht besteht, wird automatisch deportiert, auch wenn er zuvor jahrzehntelang in dem Land gelebt hat. Und auch hier gibt es nicht einen Aufschrei aus Brüssel oder Straßburg oder Europäischer Gerichtshof. Also da stehen wir heute in Europa und deswegen komme ich wieder zurück auf meine Position. Der Rechtsstaat ist in der EU, ist in vielen europäischen Staaten ruiniert. Ja. Und das ist für mich das viel größere Drama, was Europa anbelangt, als die wirtschaftliche Dramatik, die sich erst zusammenbraut. Ja. Und rechtsstaatlich hat Europa versagt.
Hm. Ja, und Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts müssen wir noch über die aktuelle Lage in Nahost oder in Westasien zu sprechen kommen. Denn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Entscheidung getroffen, den kompletten Gazastreifen zu besetzen. Das teilte Netanyahu am Montagabend mit. Wie die Jerusalem Post berichtet, bestätigte er, dass eine Entscheidung über die vollständige Besetzung des Gebietes getroffen worden ist. Am Donnerstag tagte dann das Sicherheitskabinett, um dann nach der Sitzung gegenüber Journalisten zu bestätigen, dass sich die israelische Armee auf die Übernahme von Gazastadt vorbereitet und gleichzeitig die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung sicherstellen soll. Ja, und in Anbetracht dieser Entwicklung im Gazastreifen hat Berlin jetzt einen teilweisen Exportstopp für Rüstungsgüter gegenüber Israel verhangen. Deutschland werde bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können, hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er verwies dabei auf das vom israelischen Kabinett beschlossene noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Außerdem bleibe die Bundesregierung zutiefst besorgt über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, so Friedrich Merz weiter. Ja, Frau Kneißl, zum einen, wie schätzen Sie da dieses Vorgehen von Netanyahu vom israelischen Militär ein? Ist das, wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, ein weiterer Schritt zur Erreichung eines Eretz Israel, eines Groß-Israel zum einen und zum anderen Deutschland, einer der wichtigsten Waffenlieferanten Israels, stellt diese jetzt zunächst ein. Ist da jetzt final die Unterstützung und die Solidarität mit Israel gefallen oder ist das nur eine Momentaufnahme? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, Berlin und Wien sind wirklich die beiden EU-Hauptstädte, die Netanyahu, ich würde gar nicht sagen Israel, sondern die Netanyahu wirklich den Rücken frei halten, ohne Wenn und Aber. Die Bundesrepublik Deutschland hat an sich schon in den letzten Jahren was Offensivwaffen anbelangt, sich hier eher zurückgehalten. Es gab vor einigen Jahren eine sehr, sehr enge militärische Kooperation im Bereich U-Boote, Marine. Da gab es dann den einen oder anderen Skandal, weil die Israelis sozusagen hier manches dann ganz anders handhabten, als vertraglich festgelegt war. Jedenfalls, ich würde sagen, diese Ankündigung von Kanzler Merz hat mehr Symbolkraft, hat in Deutschland für Unruhe gesorgt, weil hier einige meinten, wie kann man nur, die Hamas wird belohnt. Also es sind die üblichen Verdächtigen, Springer, Presse und Konsorten. Aber natürlich haben wir auch im Deutschen Bundestag genug Abgeordnete, die einfach wie ein Mann hinter Netanyahu stehen. Ja, ich mache hier wirklich die Betonung auf Netanyahu. Und dasselbe gilt für Österreich. Also auch hier im Gegensatz zu Staaten wie Slowenien, Irland, Spanien und auch Frankreich, ja, die sich hier viel klarer zu den Massakern äußern, und hier viel klarer auch Stellung nehmen, dass Netanyahu eigentlich schon längst jenseits von allen Grundlagen des Völkerrechts handelt. Hier sind Wien und Berlin, wie gesagt, die großen Befürworter und Verbündeten von Netanyahu. Netanyahu selbst hatte seine Mühe bei seinen Sicherheitskabinettssitzungen in der letzten Woche, den Generalstabschef zu überzeugen, dass man jetzt sozusagen Gaza ganz einnehmen wolle, wobei das Kommuniqué, das dann rauskam, lässt jede Interpretation offen. Es ist jetzt die Rede nur von Gaza-Stadt, Gaza-City, aber die Siedlerbewegung, das wesentliche Wahlvolk von Netanyahu stellt, die Siedlerbewegung sagt, wir wollen zurück nach Gaza, wir werden Gaza sozusagen wieder urbar machen und alle Palästinenser müssen fort. Ja? Und die Deportation und der Genozid ist ja voll im Gange. Also wer hier noch nicht das Wort Völkermord und Genozid wirklich in den Mund nimmt, wenn es um Israel und Gaza geht, dann weiß ich nicht. Ja? Also die verkennen die Fakten. Die Frage, die sich aber nun stellt, ist in Israel, sind es nicht nur Proteste von Familienangehörigen der verbliebenen Geiseln, ja, die geopfert wurden. Es sind Militärs, die sich dagegen äußern. Es gab einen offenen Brief von hunderten hochrangigen israelischen Offiziellen, ehemalige Premierminister wie auch Ehud Barak, die sehr klare Worte fanden. Barak hat gesagt, das ist kein Krieg zur Sicherheit Israels, das ist ausschließlich ein Krieg, um eine Koalition zusammenzuhalten. Und wenn wir uns jetzt diese Koalition ansehen, dann hat die natürlich viele Bruchlinien, weil Netanyahu beispielsweise auch jetzt umsetzen will. Sie sind dabei, aufgrund von Personalproblemen, die orthodoxen Juden ins Militär einzuziehen. Und die Orthodoxen, also die sich ausschließlich dem Studium der Tora widmen, waren traditionell seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 vom Militärdienst ausgenommen. Das war immer ein großer Knackpunkt. Daran sind schon einige Regierungen zerfallen. Aber es gibt jetzt also ein scharfes Vorgehen gegen die Ultraorthodoxen, die in Jerusalem in Meir Shearim unter anderem vor allem leben. Die sollen nun sozusagen auch zwangsweise eingezogen werden, so wie wir diese Zwangsrekrutierungen aus der Ukraine kennen. Hier gibt es große Proteste. Ich habe gestern mit einer alten Freundin gesprochen, sie ist Palästinenserin, und sie gesagt, sie kam am Heimweg in so eine Demonstration hinein. Es ist geradezu mit Stinkgas auf die Ultraorthodoxen losgegangen worden. Das heißt, man geht gegen das eigene Volk in einer sehr, sehr brutalen Art und Weise vor. Also Netanyahu hängt an einem seidenen Faden. Er versucht, seinen eigenen Prozessen zu entkommen, indem er sozusagen ständig neue Kriege eröffnet, ob gegen den Iran im Juni, ob gegen Gaza eben jetzt in dieser neuen Phase. Und wo das alles enden wird, das wissen wir nicht. Ja? Ich sage das hier noch einmal, ich habe es schon ein paar Mal in der Vergangenheit gesagt, Netanyahu ist der größte Kriegsverbrecher unserer Zeit.
Das ist eine klare politische Einschätzung, Frau Kneißl. Jetzt zum Abschluss unseres Podcasts haben Sie wie immer vielen Dank für Ihre Zeit, für die sehr kompetenten Ausführungen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, sonniges Wochenende und freue mich, Frau Kneißl, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Gerne, auch Ihnen eine gute Zeit und unseren Zuhörern einen sonnigen Sonntag. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns nächste Woche sprechen, dann gute Ergebnisse aus Anchorage in Alaska wir vernehmen können.
Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Treffen und wünsche auch Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.